Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Ja, hallo liebe Podcast-Freunde. Das waren keine technischen Probleme, sondern wir sind wieder im Podcast Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Und heute spricht nicht Ben Brümmer zum Auftakt, sondern ich, Tommy Bastian, weil Ben Brümmer noch im Urlaub weilt und auf dem Rückweg von der wunderschönen Ferieninsel Mallorca ist. Wir hoffen, er kommt gut nach Hause. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Heute dabei ist mein geschätzter Kollege, wie Ben immer sagt, Johannes Weber. Hallo Johannes und danke, dass du da bist.
Ja, moin Tommy, hi.
Ja, stell dich doch mal kurz vor unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Wer bist du? Wie tickst du? Was machst du?
Ich bin Johannes Weber, bin seitdem ich 13 Jahre alt bin bei der Ostsee-Zeitung, also recht früh angefangen mit dem Lokalsport. Hab dann irgendwann wichtige Rollen übernommen, bin jetzt schon wirklich eine Ewigkeit dabei und es macht mir weiterhin sehr viel Spaß. Bin mit im Hansa-Berichterstattungsteam, sehr fußballverrückt, auch sehr sportbegeistert in meiner Freizeit. Und auch bei uns sozusagen das Hirn für den Amateurfußball und gut vernetzt im Land, wenn es um Amateurfußball geht. Und ja, freue mich jetzt auch mal meine allererste Erfahrung mit einem Podcast machen zu dürfen und bin gespannt, wie es wird.
Ja, also da freuen wir uns auch auf dich, Johannes. Vielen Dank. Und du bist ja auch du hast es gesagt, Nachwuchsexperte, Amateurfußballexperte und als Nachwuchsexperte auch für die Jugendmannschaften des FC Hansa hast du auch unsere beiden heutigen Gäste kennengelernt. Nächste Premiere. Wir haben zwei Gäste gleichzeitig, nämlich Can Koskun vom MSV Duisburg und Philipp Sander von Borussia Mönchengladbach. Hallo Jungs.
Freut mich, hier zu sein.
Das war Canny. Und
vielen Dank für die Einladung.
Philipp, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und vielleicht ganz kurz, wir wollen ja auch ehrlich sein und nicht irgendwie, keine Ahnung, versteckt arbeiten. Wir kennen uns aus der gemeinsamen Hansa-Zeit sozusagen. Philipp durfte ich ein paar Monate leider nur trainieren, dann wurdest du geklaut und bist eine Altersklasse aufgerückt und Can war als C-Jugendlicher dann ab und zu schon mal in der B2 damals dabei und später dann eine Altersklasse über uns. Von daher freue ich mich tierisch, dass ihr dabei seid, dass wir uns mal wieder sehen. Und bei uns ist es üblich, dass die Gäste sich kurz vorstellen, kurz einen Elevator-Pitch, höchstens eine Minute. Ja, wer seid ihr? Wie tickt ihr? Was zeichnet euch aus? Was macht ihr aktuell? Fußballprofis ist bekannt, aber was macht ihr vielleicht daneben? Wie geht's familiär so? Und ich würde einfach mal sagen, Philipp fängt an.
Das ist nicht gut.
Da habe ich mir fast gedacht. Ich bin Philipp Lander, 27, gebürtig aus Rostock. Lange in Rostock gespielt in der Jugend, bin dann mit 17 nach Kiel, habe da knapp 9 Jahre meines Lebens verbracht. Bin dann da zum professionellen Fußballspieler geworden und auch als Mensch gereift und habe dann letztes Jahr den Schritt nach Gladbach gewagt im Sommer. Habe jetzt meine erste Saison hinter mir in der Bundesliga. Neben dem Fußball studiere ich noch fleißig. Viel mehr gibt es nicht zu sagen.
Ja, das werden wir mal überprüfen, Johannes, okay. Oder? Gibt es da wirklich nicht viel mehr zu sagen?
Also Philipp, ne, du spielst ja jetzt, glaube ich, seit einem Jahr für Mönchengladbach. Ne? Und auf jeden Fall jetzt Bundesliga das Ziel, das Große, was du jemals hattest. Da wirst du ja nachher noch drüber sprechen. Can hat ja auch große Ziele und Can, stell du dich doch mal kurz vor.
Ja, hi, ich bin Can. Ich komme gebürtig aus Berlin, hab aber, glaube ich, 2012 oder 2013 bin ich nach Rostock gewechselt, habe da 4 Jahre für Hansa gespielt und auch im Hansa-Internat gelebt und hatte da wirklich eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, und habe da viele wichtige Menschen für mein Leben kennengelernt und jetzt bin ich aktuell in Duisburg. Ich hatte natürlich einige Karrierestationen schon hinter mir und wie gesagt, bin jetzt mit dem MSV aufgestiegen und werde, so wie es aussieht, gegen Hansa 2x spielen dürfen.
Ja, sehr schön, Can. Dann werden wir dich ja im Ostseestadion sehen. Wenn ich mich nochmal genau zurückerinnere, hast du sogar bei uns mal ganz kurz ein Praktikum hier bei der Ostsee-Zeitung gemacht. Ich glaube, das ist richtig. Ne? Weißt du noch, wie lange das war?
Ja, das ist wirklich richtig. Ich glaube, das war 2 Wochen. Ich glaube, es war gar nicht so lang. Das war auf dank Tommy möglich. Also da nochmal Dankeschön für den kleinen Einblick, den wir da haben durften. Ja, und ich glaube, das war damals, glaube ich, noch mit einem anderen Mitspieler zusammen. Damals, wo wir dann mal hinter die Kulissen reinschauen durften, und es war eigentlich echt eine coole Erfahrung.
Ja, tatsächlich konnte ich mich daran gar nicht mehr erinnern, sondern Johannes hat das hervorgekramt. Und ja, als er es dann hervorgekramt hat, ist es mir auch wieder eingefallen, wer der zweite Spieler war, ziemlich sicher jedenfalls. Es müsste Luca Brüning gewesen sein. Und ja, also schön, dass wir uns hier wieder sehen, habe ich schon gesagt. Und warum eigentlich ihr beide gleichzeitig hier ist, ja, eure Freundschaft. Du hast es eben gesagt schon. Also du hast da wichtige Leute kennengelernt. Und der eine wichtige, glaube ich, der sitzt jetzt am anderen Ende der Leitung in Mönchengladbach, Philipp. Oder wo bist du eigentlich gerade?
Nee, ich bin jetzt gerade aktuell sogar in Kiel auf Besuch. Ein paar Freunde habe auch ich hier mit der Zeit in Kiel kennengelernt, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Kommen aber jetzt am Wochenende tatsächlich nach Rostock. Familienzeit, meine kleine Schwester hat Geburtstag. Und dann Anfang Juli geht's wieder nach Gladbach, weil dann auch die Saison wieder losgeht.
Ja, sehr cool. Und ich habe es jetzt schon angedeutet, ihr seid halt dicke Freunde geworden. Philipp, du galtst ja damals, du hast zwar hier in der Nähe gewohnt, bist nahe Rostock aufgewachsen. Wir verraten jetzt mal nicht den genauen Ort, nicht, dass da irgendwelche Groupies nachher noch vor der Tür stehen. Aber bei uns Trainern und Betreuern galtst du ja eigentlich auch als so ein halber Internatler, weil du da viel abgehangen bist. Und ja, eure Freundschaft hat seitdem gehalten. Was macht denn eure Freundschaft aus? Vielleicht Philipp, du zuerst.
Ja, ich glaube, das war von Anfang an irgendwie so, ich weiß noch ganz genau, das Probetraining, was Can gemacht hat, war kein richtiges Probetraining. Wir wussten alle ganz genau, wie viel Glück wir haben, wenn wir ihn verpflichten können. Kam damals von Hertha aus der Jugend, die Eltern einen ganz, ganz tollen Eindruck gemacht. Unser damaliger Trainer Olli Scheel sich extrem bemüht. Und ja, ich glaube einfach aufgrund der örtlichen Entfernung meines Dorfes habe ich viel Zeit dann immer selbst in Rostock und im Internat verbracht, weil ich zwischenzeitlich nicht irgendwie nach Hause fahren konnte zwischen Schule und Training. Und genau, deswegen auch viel Zeit mit Can verbracht. Ich glaube, Trainer haben dann häufig auch irgendwie Internatsspieler gegen Rostocker oder gegen Dazugezogene irgendwie gespielt. Da war ich dann meistens im Internatsteam, einfach weil du eben schon angedeutet, das dann häufig so wahrgenommen hast, dass ich da gefühlt schon dazugehöre. Und ja, seitdem einfach immer wieder einfach den Kontakt gehalten. Auch als ich nach Kiel gegangen bin, Can dann zeitweise in Dresden gewesen, da dann auch nochmal in der A-Jugend gegeneinander gespielt, ist aber immer wieder geschafft, dass wir uns mindestens 2-3 Mal im Jahr sehen. Und das haben wir nach wie vor aufrechterhalten. Jetzt mittlerweile verbringen wir eigentlich fast jedes Jahr Silvester zusammen und schaffen es eigentlich auch zumindest für eine Woche im Sommer irgendwie zusammen in Urlaub zu fahren. Und ist eine sehr besondere Freundschaft, ist jetzt auch schon fast 13 oder 14 Jahre, die Freundschaft hält, und ich bin mir sicher, da kommen noch viele dazu.
Ja, ihr wart ja jetzt, glaube ich, wenn man euer Instagram-Profil geguckt hat, in Portugal im Urlaub. Wie war es denn? Can, erzähl mal.
Ja, waren wir zuerst in Barcelona war mega schön, mega coole Stadt. Und dann haben wir da paar schöne Tage verbracht zusammen. Vico, also wir sind eine Dreier-Crew, deswegen den wollen wir nicht vergessen, der war auch dabei. Und und dann von da aus sind wir dann nochmal weiter nach Lissabon beziehungsweise nach Ericeira und waren da im Surfcamp. War echt wirklich eine geile Zeit, muss ich sagen. Und wie immer zu kurz, aber hat wirklich Spaß gemacht und war schön.
Wer hat denn das Surfen als erstes gelernt, du oder Philipp?
Nee, Philipp tatsächlich. Auch würde ich jetzt ungern zugeben, aber ist die Wahrheit, die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch verdient haben. Deswegen, Philipp, der kann er ja selber sagen, aber ich glaube, der hat es schon 3-4 Mal vorher gemacht. Und wir haben das letztes Jahr mit Vico, oder ich habe das letzte Mal, letztes Jahr in Biarritz das erste Mal probiert. Und dieses Jahr war es aber wirklich mit Trainer, was auf jeden Fall geholfen hat, weil ich gemerkt habe, ich brauche schon jemanden, der mir hilft. War cool. Aber Philipp ist wirklich der beste Surfer von uns.
Ja, sehr cool. Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung für die Zuhörer. Vigo, da geht es um Vigo Main, auch Fußballprofi aktuell bei den Stuttgarter Kickers und damals mit euch ja, in einem Jahrgang gespielt bei Hansa. Und ja, also ihr seid so eine Dreier-Clique. Ja, Philipp, ich war auch verwundert. Ich kenne ja deine Surf-Leidenschaft auch schon ein bisschen länger und habe mir vorhin die Bilder angeguckt, Can, und ja, war... Du sahst gut aus, es stand ja auch das Surf-Outfit.
Ja, ich hab die richtigen Bilder ausgewählt, aber Philipp kann es bezeugen, da waren auch ein paar wildere Bilder dabei, aber die wollte ich, glaube ich, lieber nicht teilen. Aber eigentlich fairerweise wär's vielleicht auch ehrlicher gewesen, hätte ich auch die missglückten Bilder gezeigt.
Ja gut, ich sag mal, Instagram und Co. stehen ja vielleicht auch nicht ganz so für Ehrlichkeit, sondern eher für das Gute und
ja, ne?
Okay, wir würden mal so ein bisschen den einen so in die Richtung, den anderen in die andere Richtung fragen. Und Philipp, ich würde mal dich zuerst fragen, was schätzt du an Can?
Ist eine sehr gute Frage. Also ich beschreibe das immer so, wenn ich mit Can unterwegs bin, und das mache ich ja des Häufigeren, einfach weil er auch in Duisburg ist und ich ihn eigentlich zwei, manchmal sogar dreimal die Woche sehe, er auch eigentlich mittlerweile fast Untermiete zahlen könnte bei mir. Can persönlich ist für mich wie Urlaub im Kopf. Irgendwie vergesse ich meine ganzen Probleme drumherum. Einfach ein ganz, ganz, ganz ehrlicher Mensch. Und der mit einer Leichtigkeit durchs Leben geht, die ich sehr beneide. Ich glaube, er hat ein großes Thema, das ist der Fußball. Da könnte er manchmal noch ein bisschen mehr Leichtigkeit an den Tag legen. Aber ansonsten ist das eine Eigenschaft, wo ich ihn wirklich für bewundere. Und was mir dann einfach immer extrem viel positive Energie gibt. Und ja, einfach eine riesen Vertrauensperson, wo ich einfach weiß, egal mit was, könnte ich immer auf ihn zukommen. Da ist einfach auf ihn Verlass. Umso schöner, dass er jetzt in Duisburg ist, seitdem ich in Gladbach bin, einfach weil wir uns dann häufig aufgrund der Nähe sehen können. Das trägt sicherlich dazu bei, dass die Freundschaft nicht nachlassen wird. Und ja, das wären so ein, zwei Dinge, die ich an Can sehr schätze. Aber da gibt es noch eine ganze Menge.
Ja, Can, und wie sieht's bei dir aus? Was schätzt du denn an Philipp?
Ja, auch wirklich eine gute Frage. Also an Philipp schätze ich ganz besonders, dass er für mich wirklich wie auch angewählt neben Vico, aber auch einfach eine sehr vertraute Person ist. Also für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben wirklich geworden, weil ich weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann. Ich glaube, was ich unfassbar bei ihm schätze, ist auch seine Ehrlichkeit. Also auch wenn er mal meint, dass ich was falsch mache oder falsch sehe, dass er mir das ungefiltert drückt und sagt, ey, er sieht es komplett anders. Und ich glaube, ich schätze einfach dieses Verhältnis, was wir haben, dieses Vertrauensverhältnis und diese Freundschaft. Ich muss auch ehrlich sagen, also er war, das wird meine Freundin auch bezeugen können, und als ich nach der Saison in Greifswald überlegt habe, was ich im Sommer mache, wusste ich natürlich, ja, was Philipp gemacht hat, beziehungsweise ich wusste schon vor der Öffentlichkeit, dass Philipp nach Gladbach geht. Und er war für mich ein Riesengrund, nach Duisburg zu gehen, weil ich hatte ja hier, ich war noch nie im Westen. Ich hatte zwar einige Stationen vorher, aber für mich ja auch komplettes Neuland gewesen. Und auf dieser Mindmap, die wir damals mit meiner Freundin erstellt hatten, war einfach Philipp ein Riesenpunkt, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich hier rüberkomme, dann ist er einfach in meiner Nähe so, und es hat mir unnormal viel Sicherheit gegeben. Und jetzt denken wir uns auch so, ja, was für eine geile Entscheidung und wie krass wichtig das einfach auch war. Und ja, das, ich glaube, das sagt ja auch schon viel aus. Also ich weiß auch ehrlich, ich weiß nicht, wie alles gekommen wäre, wenn es vielleicht nicht so gewesen wäre, weil ich muss schon fairerweise sagen, das war ja für mich auch so ein Riesenschritt nach Duisburg so.
Ja,
deswegen.
Auf alle Fälle finde ich das sehr, sehr wertschätzend, also jeweils, wie ihr über den anderen redet. Und mich freut das sehr, das zu hören. Und ich glaube, genauso würdet ihr über Vico sprechen und Vico über euch sprechen. Also coole Sache. Bevor wir zu Hansa jetzt wechseln, würde ich aber auch noch mal gerne in die andere Richtung fragen. Und da fangen wir mal mit Chani jetzt an. Was nervt dich dann vielleicht an Philipp?
Also da gibt es bestimmt viele Sachen. Was mich an ihn nervt, also Philipp, was mich an ihm nervt, ist eine gute Frage. Ja gut, Philipp ist auch ein unfassbar ehrgeiziger Mensch. Wenn wir zwei Kontakte spielen am Strand, also so ein Spiel, wo du den Ball hochhältst und wir zwei Kontakte spielen, sieht er wenig Fehler ein, weil er ja technisch so gut ist, ne? Deswegen, nervt es mich schon manchmal, dass er so ehrgeizig ist, was ja auch, bin ich auch ehrlich, ist ja auch keine schlechte Eigenschaft, aber wenn wir ja irgendwelche Spiele spielen, ist er einfach auch sehr ehrgeizig, will halt nicht verlieren, so ist er halt. Aber manchmal könnte er ruhig zugeben, dass er auch mal einen technischen Fehler hat, aber ja.
Ja, Johannes, jetzt konnten wir natürlich auch nebenbei Philipp so ein bisschen beobachten. Ne?
Ja.
Da sind wir jetzt gespannt. Ne?
Jetzt hat er viel Zeit gehabt zum Überlegen. Der hat sich schon am Kinn gekrault. Ich glaube, da kommt was zurück, oder Philipp?
Ich bin da natürlich ganz anderer Meinung. Ich bin einfach der Meinung, da sind kaum Fehler vorhanden. Und ist das auch meiner Meinung nach verständlich, da frustriert zu sein, wenn man immer wieder versucht, jemanden zu einem Fehler zu zwingen und dann passiert am Ende doch nicht und man verliert wieder. Da kann ich das verstehen. Andersrum, ich habe gerade aus dem Fenster geguckt, ich muss lange überlegen, was mich an Can nervt. Ich glaube, das ist jetzt eine Eigenschaft, die auch auf mich zutrifft. Wenn wir beide unterzuckert und hungrig sind, dann sind wir beide sehr knurrige Menschen. Und dann jeweils mit dem anderen zu kommunizieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann ist der Umgang auch manchmal ein bisschen rauer. Da können wir uns mittlerweile ganz gut einschätzen. Ich esse ein bisschen mehr als Can, deswegen passiert mir das sogar mit dem häufiger, dass ich knurrig bin. Und dann weiß Can auch, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie rechts oder links abbiegen. Wir können jetzt nicht noch 2 Kilometer weiter geradeaus gehen. Und ich glaube, da ist manchmal der Umgang ein bisschen schwierig miteinander. Aber auch da kommen wir durch.
Ja, ich glaube, das werdet ihr beim nächsten Mal nochmal auswerten, wenn ihr euch seht, ne? Dementsprechend, ja, wollen wir mal den Blick weiter nach vorne wagen zum FC Hansa Rostock. Die Mannschaft ist ja jetzt am Montag in die Vorbereitung gestartet. Erstmal, wie blickt ihr auf das, was bei Hansa gerade passiert und auch passiert ist? Viele Neuzugänge im Sommer und die Mannschaft ist ja auch schon recht weit zusammengestellt. Wie schätzt ihr die Chancen ein für den FC Hansa in dieser Saison?
Das wird schon mal anfangen, würde ich sagen.
Genau.
Also, ich glaube, Hansa verfolge ich nach wie vor, weil man einfach durch seine eigene Erfahrung in Rostock und einfach durch diese coole Zeit, die ich da hatte, es ist immer so, dass man verfolgt, wie es bei Hansa läuft. Jetzt in dem Jahr natürlich noch extremer, weil es ja unser Konkurrent ist. Ich schätze die Mannschaft richtig gut ein. Ich glaube, der Trainerwechsel, den sie letztes Jahr vollzogen haben, dass der auch richtig Früchte getragen hat. Ich glaube, dass die auf jeden Fall eine sehr gute Rolle in dieser Liga spielen werden. Aber wie gesagt, ist jetzt natürlich auch schwer, als Konkurrenzteam groß über sie zu reden, weil wir haben noch nicht gegeneinander gespielt. Und in den zwei Spielen kann ich auf jeden Fall versprechen, dass ich denen nichts schenken werde. Aber sonst ist es natürlich ein Verein, den ich die Daumen drücke. Und weil ich einfach wirklich gute Erfahrungen und schöne Momente da habe, wünsche ich denen auch wirklich viel Erfolg so. Und deswegen, ja, sehe ich das so.
Philipp, wie ist denn das bei dir? Du hast ja jetzt vergangenes Jahr schon in der Liga höher gespielt. Vergangenes Jahr war es noch in der gleichen Liga. Blödsinn, erzähle ich Blödsinn, da wart ihr noch in einer Liga. Aber jetzt seid ihr sozusagen nicht noch in der Liga dazwischen. Also die Wege sind auseinandergegangen. Verfolgst du Hansa trotzdem noch? Und wenn ja, wie hast du eine Meinung zur Mannschaft und zum Trainerteam?
Ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Also mir fällt es ganz schwierig, jetzt irgendwie eine Prognose zu erstellen, gerade wenn du auch immer eine neu zusammengewürfelte Truppe hast. Ganz unabhängig davon, ob Qualität verpflichtet wird oder nicht, gilt es, glaube ich, immer erstmal darum, so ein Team zu formieren. Da ist dann, glaube ich, so eine Vorbereitung extrem entscheidend. Und wie die dann läuft, das wird dann, glaube ich, auch sich dann innerhalb der Saison widerspiegeln. Trotzdem sind es auch viele junge, talentierte Spieler. Ich glaube, auch den Trainerwechsel habe ich als positiv wahrgenommen. Mal frischen Wind, vielleicht nicht so alteingesessen Drittliga kämpfen, sondern eine fußballerische Idee, jungen Spielern eine Chance geben, da einfach ein bisschen neue Ansätze. Und das habe ich als sehr positiv wahrgenommen. Tausche mich tatsächlich viel mit einem deiner ehemaligen Gäste des Podcasts aus, mit Oliver Neville. Der natürlich auch eine Rostocker Vergangenheit hat. Da reden wir auch sehr, sehr viel drüber, auch einfach, weil er hier eine sehr, sehr gute Zeit hatte. Und dementsprechend verfolge ich Rostock noch. Ich gucke mir jetzt nicht jedes Spiel an, das wäre absolut gelogen. Und trotzdem ist es einfach mein Heimatverein und wird auch immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe hier ganz lange Zeit verbracht. Und trotzdem fällt es mir schwer, jetzt sportlich irgendwie was dazu zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist es in der dritten Liga auch sehr, sehr schwer, Prognosen zu erstellen, einfach weil sich jedes Jahr aufs Neue wieder zeigt, wie eng diese Liga ist. Ich glaube, auch der Aufstiegskampf letztes Jahr zeigt wieder, wie eng das auch 3-4 Spieltage vor Schluss noch war und es einfach brutal schwer war, Prognosen zu erstellen. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, Cottbus geht auf jeden Fall hoch. So ist es dann am Ende nicht gekommen und von daher, ich drücke die Daumen. Und dann schauen wir mal.
Du hast ja in der Saison 2021 selber für Verl in der dritten Liga gespielt. Can, du hast von 2020 bis 2023 in Zwickau gespielt. Was macht die dritte Liga aus? Sagt mal aus euren Sicht, was macht diese Liga so speziell gegenüber der ersten und zweiten Bundesliga?
Also ich würde sagen, so wie Philipp das, glaube ich, gesagt hat, ist eigentlich voll zutreffend. Die ist einfach unfassbar eng. Also es ist wirklich so, dass, glaube ich, jeden Spieltag eigentlich alles passieren kann. Also da kann der Zweite gegen den Vorletzten verlieren. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr umkämpfte Liga. Ich glaube, dass es da auch körperlich richtig zur Sache geht. Ich glaube schon, dass das vielleicht auch so ein kleiner Unterschied ist zu den Ligen dann höher. Und ich glaube, wie gesagt, dass das Spiel für Spiel einfach extrem eng sind. Und ich glaube, du brauchst einfach, wie Bielefeld jetzt in der Rückrunde, der kam an einen richtig guten Flow rein. Ich glaube, wenn du dann in diesen Flow bist, das war ja unglaublich, was die dann am Ende noch alles abgerissen haben. So, dann kann es auf jeden Fall nach vorne gehen. Aber ich glaube schon, dass es eine sehr schwierige Liga ist und dass man da einen langen Atem braucht.
Ja, Chani, du hast ja vorhin angedeutet, dass du schon einige Stationen hattest. In der dritten Liga, wie Johannes sagt, für Zwickau. In der vierten Liga hast du eigentlich fast alle Staffeln durch. Ne? Bayern, Regionalliga Bayern für Wacker Burghausen und Fürth. Die Regionalliga ja. Nordost hier in der Nähe, in Greifswald. Jetzt die Regionalliga West, die ja auch schon lange einen Profistatus hat. Wie ist denn so da der Unterschied? Mal vielleicht nach unten geguckt und auch so ein bisschen auf speziell Greifswald. Wie groß ist der Unterschied zwischen Regionalliga und dritter Liga aus deiner Sicht?
Boah, ich glaube, das ist gar nicht so. Also ich glaube, klar sind bessere Spieler in der dritten Liga unterwegs, aber ich glaube, dass die Nuance, also dass es gar nicht so ein gravierender Unterschied ist, sondern es geht einfach wirklich um Kleinigkeiten, wo man dann einfach sieht, dass das einfach nochmal eine höhere Qualität ist. Es ist aber auch genauso, dass Regionalliga Nordost in meinen Augen viel robuster ist als die Westliga. Aber in der Westliga natürlich durch 8, 9 U23-Mannschaften halt sehr gepflegter Fußball gespielt wird teilweise, weil sie natürlich, also Gladbach 2 oder Köln 2, die wollen ja natürlich diese jungen Spieler auch noch entwickeln. Das heißt, sie haben eine ganz andere Spielphilosophie, als wenn ich in Meuselwitz spiele und die um ihr Leben kämpfen, dass sie die Liga halten. Und denen ist das ja eigentlich egal, sondern es geht da wirklich nur um Punkte. Deswegen, es gibt da schon auf jeden Fall Unterschiede, aber ich würde auch sagen, dass einfach in der dritten Liga die Qualität einfach höher ist. Das muss man ja auch dann so sagen in den Einzelspielern. Deswegen freue ich mich auch sehr auf die Liga. Freue mich auch, dass ich zurück bin in der Liga und dass ich mit meiner Mannschaft jetzt da auch Gas geben kann.
Ja, ich würde mal, Philipp, ich mal so zurückspringen sozusagen. Du hast jetzt Olli schon angesprochen und ich kann sagen, für die Hörer, die die Folge nicht gehört haben, dass es sich lohnt, da nochmal reinzuhören in die Folge mit Olli Vanneville, Hansa-Torjäger, Ende der 90er, nicht Aufstiegsheld, sondern Held im Kampf um den Klassenerhalt 1999 in Bochum. Ich war als 15-Jähriger live dabei im Stadion. Und Olli hat auch erzählt, dass ihr beide euch viel unterhaltet über Hansa. Olli wird ja jetzt auch bald wieder hier sein zum Benefitspiel zugunsten der Flutlichtmasten des Ostseestadions. Vielleicht magst du mal sagen, Philipp, wie du das einschätzt, nach oben gesehen sozusagen. Du hast die dritte Liga gespielt für Verl, hast da dein erstes Profitor erzielt im Ostseestadion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gegen Hansa. Und bist dann eben mit Kiel in der zweiten Liga aktiv gewesen und jetzt dein erstes Bundesliga-Jahr. Wie ist denn der Unterschied von der dritten über die zweite und bis hin zur ersten Liga?
Ja, ich kann mich grundsätzlich der Aussage von Jan anschließen, wie er eben auch schon angedeutet, Leistungsdichte in der dritten Liga ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, die meisten Mannschaften mannschaftstaktisch einfach ganz, ganz gut eingestellt. Ich glaube einfach, je höher du kommst, desto größer sind oder desto vermehrt sind die Spitzen von individuellen Spielern, wo man sagt, die können ein Spiel entscheiden, beziehungsweise Situationen auflösen, die dann vielleicht, ich sage, auf Zweitliganiveau gibt es mehr Spieler, die eine Drucksituation auflösen können, als auf Drittliganiveau. Auf Erstliganiveau sind es dann einfach nochmal deutlich mehr Spieler als auf Zweitliganiveau. Und ich glaube, trotzdem ist da am Ende des Tages auch ganz, ganz viel die mentale Komponente entscheidend. Es gibt meiner Meinung nach ganz, ganz viele talentierte Drittligaspieler, die auf jeden Fall das Potenzial hätten, zweite Liga zu spielen. Mit ein bisschen Glück, vielleicht auch erste Liga, je nachdem. Und da ist dann einfach die Frage, ob du das mental hinbekommst, jedes Wochenende dann vor einer gewissen Anzahl an Zuschauern zu spielen, dich auch dem Konkurrenzkampf auszusetzen, dann einfach eine höhere Trainingsqualität grundsätzlich zu haben. Sicherlich wird es auch physischer, und da meine ich gar nicht unbedingt die Zweikampfführung. Ich glaube, die ist in der dritten Liga meiner Erfahrung nach teilweise sogar robuster als jetzt vielleicht in der zweiten oder ersten Liga. Aber die Spieler werden schneller. Mit 35 km/h läufst du, ohne jetzt den Innenverteidigern in der dritten Liga zu nahe zu treten, ganz, ganz vielen auf jeden Fall mal locker davon. Auf Bundesliga-Niveau musst du mit 35 km/h erstmal zusehen, wem du davonläufst. Also da gibt es ganz viele Innenverteidiger, die mindestens genauso schnell sind. Da gilt es dann wieder andere Lösungen zu finden oder ein besseres Timing zu haben. Dementsprechend wird es, glaube ich, je höher du kommst, auch ein Stück weit athletischer. Auf allen Positionen, sei es jetzt im Mittelfeld, im Sturm, aber auch in der Verteidigung. Die Mittelfeldspieler laufen alle, bis der Arzt kommt. Der Jo Kimmich, der läuft jedes Wochenende, beziehungsweise eher gesagt alle drei Tage 13 Kilometer. Absolute körperliche Maschine. Das fällt natürlich, wenn du so ein Spiel guckst, gar nicht so auf. Mir ist es erst aufgefallen, als ich gegen ihn gespielt habe und dann so darüber nachgedacht habe, dass er genau dieses Pensum wirklich alle drei, vier Tage fährt und was das für eine Leistung eigentlich ist, unabhängig davon, dass er auch ein super Fußballer ist. Genau, und ich glaube, da ist einfach der große Unterschied. Und trotzdem hatte ich ja bis zum letzten Jahr selber auch nur in Anführungsstrichen zweite Liga gespielt. Und habe jetzt auch die Bundesliga nicht als unlösbar wahrgenommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich werde mich da dieses Jahr auch nur noch besser akklimatisieren und den Ganzen noch mehr meinen Stempel aufsetzen. Von daher, die Unterschiede sind da auf jeden Fall. Gerade wenn du individuelle Spiele siehst, wie den Flo Wirtz, sowas findest du in der dritten Liga nicht. Aber ja, trotzdem muss man sagen, die dritte Liga meiner Meinung nach häufig immer noch ein bisschen underrated, was die Qualität angeht, auch einfach, weil es da viele gute Mannschaften gibt. Und ich glaube, der Schritt in die zweite Liga ist auch gar nicht so hoch. Ich glaube, Relegation ist auch immer ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sieht, dass Drittligisten sich deutlich häufiger gegen den Zweitligisten durchsetzen, als wenn du jetzt den Sprung von der zweiten in die erste versuchst. Ja, so würde ich es beschreiben.
Auf alle Fälle sehr, sehr interessant und sehr viel ist aber auch so ein bisschen Insights, auch wenn das keine konkreten Zahlen, doch Pass genannt, Joe Kimmich, 16 Kilometer. Und wir können das.
Nee, 13, also 16 Schacht.
13, ja, sorry, ja, hast du auch definitiv gesagt. Sorry. Genau, und das hat Daniel Brinkmann, also der aktuelle Trainer des FC Hansa, auch mehrfach angesprochen, gerade im Saisonendspurt. Und auch jetzt wieder am Montag hatte ich mit ihm gesprochen beim Trainingsstart. Und da hat er zum Beispiel Bielefeld, die hatte Can vorhin schon erwähnt, hervorgehoben. Die haben das einfach geschafft. Ne? Heute kann man ja alles auswerten. Ihr beide kennt es, man kriegt da ständig Zahlen, ihr kriegt die vorgelegt von euren Trainern oder habt selbst Uhren, wo ihr das auswerten könnt und so. Und Bielefeld war einfach deutlich vor Hansa in so Basic-Werten wie Laufbereitschaft oder Laufkilometer. Schnelligkeit, Philipp, hast du angesprochen, ganz entscheidend. Und vielleicht mal interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, das von jemandem zu hören, der unmittelbar auf dem Platz steht und das erlebt und nicht nur von uns hier irgendwelche Zahlen präsentiert bekommt.
Dazu muss ich trotzdem sagen, ich bin auch ein bisschen vorsichtig, was diese Zahlen angeht. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, das irgendwie in Kontext zu setzen. Es gibt meiner Meinung nach auch, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nenne oder mir irgendjemand konkret einfällt, es gibt auch ganz viele Spieler, die laufen, um zu laufen und am Ende sagen nach dem Spiel, sie sind am meisten gelaufen. Also da ist meiner Meinung nach auch der Effizienzgedanke sollte immer noch vorhanden sein. Ich muss auch die richtigen Wege machen. Das hängt natürlich dann wieder mit einem guten Plan, den man mannschaftstaktisch hat, zusammen. Ja, und trotzdem ist es für mich jetzt, du machst kein gutes Spiel, wenn du 13 Kilometer läufst oder 45 Sprints machst, dann machst du physisch gesehen auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen kann, auf hohem Niveau, ob das dann ein gutes Spiel ist, das ist dann auch ein bisschen abhängig von den Aktionen, die du mit dem Ball hast.
Absolut. Und wer das immer wieder auch gesagt hat und allseits bekannt ist, ist Toni Kroos. Der hat das in mehreren Interviews immer geäußert. Also gehe ich absolut mit. Und ich habe ja auch sehr gerne mit dir, Philipp, Taktiktraining gemacht und mit der Mannschaft. Und wir haben da viel Lob immer bekommen vom damaligen Jugendleiter Thomas Fink, der heute ja wieder zurück ist beim FC Hansa. Und unsere Spielanlage gelobt hat und Philipp hat das immer hervorragend umgesetzt. Das schnellste Tor, das je eine Mannschaft erzielt hat, die ich trainiert habe, war, Philipp hat einen Steilpass gespielt nach dem Anstoß auf Alexander Stief, Flanke, ich weiß nicht mehr, wer das Tor gemacht hat, aber der war dann halt drin nach, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder so. Ja, kleine Anekdote am Rande, aber Johannes, dann wollen wir mal wieder wechseln und so ein bisschen auf das Verhältnis zum FC Hansa gucken. Ich würde mal die erste Frage stellen, die ja vielleicht auch jetzt mit Abstand vielleicht anders beantwortet wird als damals, aber warum habt ihr dann eigentlich den FC Hansa verlassen? Fangen wir mal wieder mit Can an, der hat jetzt länger nicht geredet.
Aber bei mir war es eigentlich schon eine schwierige Entscheidung, aber ich wollte im zweiten A-Jugendjahr Bundesliga spielen. Ich glaube, der 96er-Jahrgang, glaube ich, ist damals abgestiegen aus der A-Jugend-Bundesliga. Und mir war das so, irgendwie, ich hatte das voll in meinem Kopf drin, ich muss mal in der B- oder A-Jugend-Bundesliga spielen. Ich wollte mich halt mit den Besten messen. Dann haben wir, glaube ich, ein Spiel gegen Dynamo Dresden gespielt. Habe ich ein Tor gemacht. Und dann kam Christian Fjell nach dem Spiel zu mir und hat gesagt, ey Junge, ich will dich nach Dresden haben, du spielst bei uns Bundesliga und ich war halt direkt so, ja, perfekt. Also so, für mich war es dann einfach so, Dynamo Dresden, hören jetzt vielleicht nicht alle Hansa-Fans so gerne, aber es ist auch für mich ein cooler Verein gewesen, eine riesen Strahlkraft auch und war einfach für mich die Begründung, dass ich gesagt habe, ey, ich will Bundesliga spielen, ich will mich mit den Besten in meinem Jahrgang messen und das war eigentlich der Grund.
Ja. Ich glaube, Johannes, entschuldige, dass ich jetzt so viel frage, aber ich glaube, Philipp, bei dir war das damals ähnlich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, du bist dann, glaube ich, nicht ganz nach Saisonende, sondern so ein bisschen vorbereitet, hast du noch mitgemacht und bist dann gewechselt. Auch aus dem Grund, dass du die Möglichkeit hattest, Bundesliga zu spielen. Ist das richtig?
Genau, die Motivation dahinter war genau dieselbe. Ich glaube, bei mir war es persönlich nochmal eine leicht andere Situation. Ich war in den Jahren in der B-Jugend nicht so ganz glücklich mit meiner Spielzeit, mit meiner sportlichen Situation. Mir wurde in Rostock immer gesagt, so ja, da ist ein Talent vorhanden, was vielleicht sich von anderen unterscheidet. Trotzdem hatte ich irgendwie dann zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass das vielleicht nicht so wertgeschätzt wird oder vielleicht auch gebraucht wird, wenn du B-Jugend Regionalliga spielst. Dann war eigentlich A-Jugend-Bundesliga das Ziel. Da hatte ich mich auch drauf gefreut. Dann kam der Abstieg. Und dann war es ein Stück weit die Überlegung, vielleicht den Schritt irgendwo anders hinzumachen. Da haben natürlich auch meine Eltern eine Riesenrolle gespielt. Du verlässt dein Umfeld, du konzentrierst dich dann vielleicht ein bisschen weniger auf die Schule. Zumindest besteht die Gefahr ein bisschen, wenn du mit 17 aus dem Haus rausgehst. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das langfristig wirklich bezahlt macht, ist dann ja trotzdem relativ gering. Mein Papa hat natürlich dann auch das etwas rationalere Auge drauf gehabt und gesagt, ja, gut, du hast jetzt in der B-Jugend gar nicht so viel gespielt. Warum soll es jetzt in der A-Jugend bei einem anderen Club, der Bundesliga spielt, deutlich besser werden? Und trotzdem war die Motivation da. Ich habe mich zum Probetraining angemeldet, einmal in Jena, einmal in Kiel. Und mein Papa dann auch extra mitgefahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Und in Kiel waren sie dann ja sehr angetan. Und ich glaube, das hat ihm dann auch den letzten Stoß gegeben, um zu sagen, okay, wenn du das möchtest, den Rest kriegen wir gewuppt. Und ja, grundsätzlich trotzdem, die Motivation war genau dieselbe wie bei John.
Ja, wenn man jetzt sieht, war das ja auch die richtige Entscheidung, die du damals getroffen hast und sehr für deinen Weg auch wichtig. Gibt es denn noch Personen im Verein, zu denen ihr beide irgendwie Kontakt habt oder die ihr noch kennt? Gibt es da noch Verbindungen?
Also nach Rostock jetzt natürlich.
Genau.
Also bei mir muss ich gestehen, ich glaube im Verein selber keine Kontakte mehr. Jetzt zum Beispiel, dass Thomas Fink wieder zurück ist, höre ich gerade tatsächlich zum ersten Mal. Das wäre dann eine Person, die ich noch kenne. Ansonsten ist, glaube ich, ja, der Umbruch in Rostock einfach auf jeglichen Ebenen irgendwie extrem groß. In anderen Vereinen ja genauso. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile über 10 Jahre her für mich. Und dementsprechend habe ich da keine Person mehr, die ich im Verein kenne, beziehungsweise vielleicht kenne ich sie, aber habe dann einfach keinen Bezug mehr.
Can, bei dir?
Ja, ich habe jetzt auch überlegt, ich glaube, also ja, Thomas Fink, so wie Philipp gesagt hat, dann der neue Athletiktrainer, der war mein Athletiktrainer in Greifswald, Daniel Rellmann, super Typ übrigens, also da hat Hansa auf jeden Fall einen guten, sehr guten Neuzugang, meiner Meinung nach. Und ich glaube, ja, sonst Uwe Ehlers kennt Philipp ja auch, so, der ist ja im Nachwuchs noch, glaube ich, ja. So, wahrscheinlich kennt man da noch ein paar Leute. Aber ich glaube, Internatsleiter, die wir hatten, sind jetzt auch weg. Und deswegen. Aber ich denke mal, einige Leute würden wir schon auf jeden Fall noch erkennen. So.
Ja, ihr wart ja auch schon mal hier im Ostseestern als Gegner. Ich glaube, Can, du durftest nur in der Corona-Zeit vor leerem Publikum hier spielen. Philipp war auch in der Corona-Zeit hier, war aber, glaube ich, nochmal mit Kiel zweimal hier. Wie habt ihr das damals erlebt, diese Gastspiele? Can kann wieder anfangen.
Also ja, ich hatte ein Spiel genau in der Corona-Saison. Da war, glaube ich, Hansa kurz vorm Aufstieg, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und das fand ich auch so bemerkenswert, weil die Hansa-Fans, glaube ich, vor dem Stadion, ich weiß nicht, da in dem Leichtathletikstadion, glaube ich, haben sie sich da versammelt. Und es war halt trotzdem irgendwie, also das Stadion war leer, aber es war irgendwie trotzdem eine Atmosphäre von draußen halt zu hören. War trotzdem wirklich schön, in diesem Stadion zu spielen, aber die ganze Corona-Saison war irgendwie komisch. Also es war schon, will man einfach nicht wieder haben, weil Fußball einfach mit Fans geiler ist. Und deswegen freue ich mich auch so auf Rostock, weil da muss man schon sagen, haben die schon wirklich sehr, sehr geile Fans. Ja, und sonst hatte ich ja keine andere Begegnung.
Ich glaube, das Spiel ging auch 0-0 aus. Das war für Hansa so ein halber Matchball, den sie schon damals fertig machen konnten für den Aufstieg. Ja, bei Philipp, bei dir war es so, du hast ja mit Fehl einmal gespielt, zweimal mit Holstein Kiel. Ich glaube, mit Fehl war auch dieses krasse Spiel, wo Hansa damals 2-0 zur Pause hinten lag und dann noch durch zwei ganz späte Tore 3-2 gewonnen. Ich bin da auch damals über Außenmikrofone des MDR zu hören mit dem Jubel. Mein damaliger Kollege Fleming Goldbecher. Ja, Philipp, wie waren die Gastspiele für dich? Das waren ja auch auf jeden Fall immer torreiche Spiele.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie das Ergebnis letztes Jahr war. Ich glaube, ich habe alle Spiele 3-2 gespielt. Ich glaube, zweimal verloren, letztes Jahr dann das erste Mal gewonnen. Bei dem besagten Spiel für mich damals im Fairdress, weiß ich, habe ich noch einen Gartenstuhl kaputt getreten, als das 3-2 gefallen ist. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt wir eigentlich mit Fehl eine gute Runde gespielt haben und das damals für uns mental so ein bisschen der Genickbruch war, um vielleicht noch dran zu glauben, selber noch irgendwie aufsteigen zu können. Das hat damals extrem wehgetan, das weiß ich noch. Das Jahr darauf war es dann auch wieder eine 3-2-Niederlage. Da bin ich zur Halbzeit reingekommen. Stimmung war immer Wahnsinn. Emotional extrem aufgeladene Spiele. Wenn du im Ostseestadion hinten liegst, dann gibt es deutlich angenehmere Pflaster. Und ja, ich glaube, Rostock war auch immer waren immer sehr, sehr physische Spiele. Es war jetzt selten, dass, muss ich gestehen, dass Rostock sich von hinten nach vorne durchkombiniert hat. So haben sie selten die Tore gegen uns gemacht. Es war immer schon sehr, sehr unangenehm. Da auch der John Verhoog, Stürmer, den man wirklich nicht gerne spielt. Also jeder Innenverteidiger, der von dem angerannt wurde, tat mir immer extrem leid, weil er wirklich sehr gerne immer ein bisschen zu spät kam und an diesen Weg getan hat. Aber genau, letztes Jahr dann gewonnen. Waren sehr, 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 ich habe die Spieler sehr intensiv wahrgenommen, auf jeden Fall. Klar, wenn du jedes Mal ein Ergebnis von 3-2 hast, dann sagt das, glaube ich, auch immer sehr, sehr viel aus, dass es immer sehr, sehr knapp war. Glaube ich auch immer bis in die Schlussminuten. Letztes Jahr dann zum Glück das erste Mal belohnt. Ja.
Philipp, ich kann mich noch erinnern, nach dem einen Spiel, da kamst du angeschlagen her. Der Trainer hat dich auch erstmal draußen gelassen und hatte dich dann in der Pause eingewechselt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Wechsel dann in unser letztes größeres Thema, nämlich euer Leben als Fußballprofi. Und beide musstet ihr ja auch schon Rückschläge einstecken. Und ich glaube, Philipp, das war einer deiner größten vielleicht sogar, weil du hast dir dann eine Herzmuskelentzündung zugezogen, weil du dann einfach zu früh wieder gespielt hast. Warst vorher erkältet gewesen. Wenn ich das so richtig, ne? Du korrigierst mich natürlich. Aber was machen so Rückschläge mit euch und wie war das damals, Philipp? Vielleicht fängst du mal an.
Ja, also im Nachhinein ist es schwer zu sagen, ob es daran lag, dass ich zu früh wieder angefangen habe. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es eher so war. Ich wurde den Tag nach dem Spiel, war ja noch auch zu Zeiten von Corona-Tests, nicht mehr mit denselben Einschränkungen wie zur Hochzeit. Und trotzdem wurden wir vor jedem Training getestet. Und dann war es so, dass ich den Tag nach dem Spiel morgens den Test hatte, nach Hause gefahren bin und dann positiv war. Dann war ich 10 Tage lang in Quarantäne, hatte aber keine Symptome, wollte eigentlich wieder ins Training einsteigen. Und dann hat sich bei den Blutwerten ein Wert aufgetan, der deutlich erhöht war, der Troponinwert. Und dann, mit Folgeuntersuchung hat sich dann herausgestellt, dass es diese Herzmuskelentzündung war. Das hat dann so ein bisschen meine Saison gekostet, das stimmt. War sicherlich auch nicht so einfach, damit umzugehen. Am Anfang bist du natürlich auch ein bisschen schockiert, heißt erstmal Herzmuskelentzündung. Ich glaube, dass sich meine Eltern mehr Sorgen gemacht haben als ich. Und trotzdem machst du dir natürlich Gedanken. Ich muss gestehen, ich bin relativ stark bisher eigentlich von richtigen Verletzungen verschont geblieben. Toi, 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 dass das so bleibt. Ich habe dann, wenn überhaupt, eher so Dinge gehabt, die irgendwie so komplett gefühlt nicht beeinflussbar sind. Ich hatte zwischenzeitlich irgendwann mal falsches Drüsenfieber. Dann hatte ich in Kiel einen entzündeten Bluterguss, weshalb ich 12 Tage im Krankenhaus war über Silvester. Aber man findet damit einen Umgang. Und ich glaube, ich habe das irgendwie ganz gut geschafft, auch mich davon frei zu machen. Manche Sachen kannst du nicht beeinflussen. Verletzungen gehören irgendwie dazu. Und dann gilt es einfach irgendwie, eine bestmögliche Reha zu gestalten und dann wieder fit auf den Platz zurückzukehren.
Ja, das ist ein gesundes Mindset, ganz wichtig, glaube ich. Und du hast das, mein Gefühl ist, dass du es gerade ein bisschen runterspielst. Also ich habe so eine Erinnerung, du hast deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Ich hatte das zuerst gesehen, weiß ich nicht, irgendwo im Social-Media-Bereich oder so. Dann hatten wir beide geschrieben, ich habe dir gratuliert und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann hast du dich danach, glaube ich, verletzt gehabt. Und wenn ich das alles so richtig auf dem Schirm habe, hast du dich deiner ersten Einwechslung im Profiteam, hattest du eine kleinere Verletzung? Und nach deinem ersten Start-F-Einsatz, da musstest du, glaube ich, raus in Hamburg, verletzt in der ersten Halbzeit.
War der zweite Start-F-Einsatz. Das war am Millern-Tor. Ich glaube, damals einfach zu dem Zeitpunkt mit der psychischen Belastung nicht so wirklich klargekommen. Und dann war es eine Muskelverletzung, war jetzt keine schwerwiegende, ich war 6 Wochen raus, aber natürlich macht das was mit einem jungen Spieler, du weißt als junger Spieler nicht, war das vielleicht deine letzte Chance, bekommst du nochmal die Chance, weil es ist nun mal so, manche Spieler kriegen nur diese eine Chance und danach kommen irgendwelche Umstände zusammen, die es dir vielleicht dann nicht mehr ermöglichen, nochmal auf dem Platz zu stehen. Natürlich hast du genau diese Gedanken auch zu dem Zeitpunkt und ja, heutzutage spiele ich es runter, weil ich das etwas anderen Einschätzung sehe. Zu dem damaligen Zeitpunkt ist eine Welt für mich zusammengebrochen war sicherlich auch sehr, sehr angeknackst. Heute kriege ich es vielleicht ein bisschen besser eingeordnet, aber zum damaligen Zeitpunkt als junger Spieler, Verletzung ist die Hölle.
Und bevor wir gleich wieder Johnny mal zu Wort kommen lassen, aber vielleicht nochmal, du hast ja auch ein paar Dinge dann verändert. Du hast dir ja wirklich viel richtig Gedanken gemacht, das hast du ja jetzt auch dargestellt. und hast dann ja so ein bisschen deine Ernährung auch angepasst. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das war und wie du jetzt ja, dich ernährst und worauf du so Wert legst, damit du fit und einsatzfähig bleibst?
Ich klammer die Sommerpause jetzt mal aus. Also ich glaube einfach, dass ich mich dann irgendwann wirklich angefangen habe, mit Ernährung auseinanderzusetzen. Klar hast du dann irgendwie immer mal gehört, so ja, okay, per se, Obst und Gemüse ist gesund, Nudeln oder Brot eher das Dunkle und ja, vielleicht die dunklen Beeren statt die hellen oder was auch immer. Aber Ernährung ist eine Riesenwissenschaft und jeder Körper reagiert auch irgendwie anders auf bestimmte Ernährung. Und ich hatte mich dann durchprobiert. Ich habe eine Zeit lang vegan gemacht, dann vegetarisch. Jetzt aktuell bin ich außerhalb der Sommerpause, die klammer ich wie gesagt aus, bin ich vor allem pesketarisch unterwegs. Ich versuche so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Nicht nur aufgrund vom Vortrieb, sondern eher aus Nachhaltigkeitsgründen, aber einfach auch, weil ich mich körperlich damit besser fühle. Und ja, ich glaube, da einfach mit den Jahren professioneller geworden, weniger Zucker, trinke eigentlich mittlerweile fast nur noch Wasser und ja, vielleicht den ein oder anderen Kaffee zu viel am Tag. Aber das ist einfach mit der Zeit gekommen. Als 19-Jähriger habe ich mich da nie so mit beschäftigt, wusste nicht, dass das so eine Tragweite haben kann, was das für einen Einfluss auf den Körper hat. Der verändert sich ja auch in den 20ern ein Stück weit und da gilt es einfach immer wieder, Dinge anzupassen. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich da einen gesunden Umgang mitgefunden.
Ja, klingt sehr gut und sehr reif. Ja, können wir mitfühlen, ne?
Ja, total.
Unsere Ernährung hier, also mein Kaffeekonsum bei Johannes ist ganz speziell.
Ich bin da nicht ganz so gesund unterwegs, aber ich lebe immer noch, also von daher. Ja, Chan, wie sieht's denn bei dir aus mit deinem Profitraumleben? Lebst du ja jetzt auch dann mit dem MSV Duisburg? Du hast ja auch schon viel erlebt. Wie nimmst du dein Leben im Profifußball wahr? Und wie dankbar bist du auch dafür?
So, ich hatte auf jeden Fall schon einige Hürden und einige Situationen, die auf jeden Fall schwierig waren und durch die ich einfach auch gegangen bin. Aber natürlich, also jetzt durch den Aufstieg, das ist schon ein Traum, der natürlich auch in Erfüllung geht und auch das Ziel gewesen ist, muss man ja auch so sagen. Also das war das Szenario, was man sich ausgemalt hat, als man in Duisburg unterschrieben hat, dass wir diesen Verein, also auch einfach ein unglaublicher Verein, unglaubliche Strahlkraft, geile Fans und ein geiles Umfeld, war das schon so das Ziel, diesen Verein wieder hochzubringen. Und deswegen ist es für mich schon alles so in Erfüllung gegangen. Aber klar, ich hatte viele Situationen, in denen es natürlich nicht so einfach war. Aber ich muss sagen, kann man ja auch einen Faden zurückführen. Bin ich schon froh, dass ich da so ein gesetztes Umfeld habe. Und wie gesagt, jetzt auch vor meiner Haustür oder in meiner Zweitwohnung bei Philipp quasi. Ist einfach auch schön, weil ich weiß, ey, wir sind nicht in einer Mannschaft so. Wir haben beide unsere Probleme. Aber wenn wir uns dann sehen, dann weiß er ja auch, ey, er kann jetzt auch mal kurz rauslassen, was er denkt über seine Trainingswoche oder was passiert ist. Und genauso ist es ja bei mir auch. Darüber bin ich halt wirklich dankbar, weil ich merke halt oder ich auch über die Zeit einfach gemerkt habe, du brauchst halt ein gutes Umfeld. Und da bin ich jetzt eigentlich auch froh, dass ich da jetzt immer mehr so angekommen bin, weil natürlich nicht immer alles glatt läuft und nicht alles nach vorne und immer alles perfekt läuft, aber ich glaube schon, dass ich es mir auch verdient habe, weil ich echt viel die letzten Jahre auch dafür hingearbeitet habe und ich mit Greifswald ja auch knapp gescheitert bin. Und ich einfach, dass dieses Jahr war es halt einfach soweit und deswegen freue ich mich, dass ich das mit diesem Verein machen kann und habe richtig Bock auf die neue Runde.
Ja, vielleicht ordnen wir das auch noch ein bisschen ein, Can, weil unsere Hörer verfolgen natürlich vor allem den FC Hansa, aber ihr hattet ja tatsächlich im Schnitt um die 18.000 Zuschauer in der vierten Liga. Also da würden sich einige Dritt- und Zweitligisten drüber freuen. Und der MSV Duisburg ist ja einfach auch ein riesen Traditionsverein, Gründungsmitglied damals gewesen der Bundesliga. Auch schon viele, viele Duelle gegen Hansa gehabt in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und ein sehr, sehr schönes Stadion da, direkt an der Wedau am Fluss. Also ich freue mich auf das Auswärtsspiel. Johannes auch, glaube ich. Und dann freuen wir uns auch natürlich, dich zu sehen. Du hast es schon angedeutet, dass, wie wichtig das Umfeld ist. Und du bist ja, hast auch schon angedeutet, dass du oft gewechselt bist, hast auch viele Regionen schon erlebt, ganz im Süden, hatte ich vorhin schon gesagt, Burghausen, Fürth, hier oben im Nordosten, Rostock, im Osten, Zwickau, Berlin, deine Heimatstadt und jetzt im Westen Duisburg. Vielleicht kannst du mal sagen, wie das dazu kam, dass du dann eben relativ oft gewechselt bist und wie herausfordernd war das auch, eben diese vielen Umzüge dann auch immer wieder Anschluss zu finden, weil dann ist eben Philipp nicht vor Ort gewesen oder in der Nähe gewesen und du warst irgendwie auch auf dich allein gestellt.
Ja, voll. Also ich hatte sicherlich in meiner Karriere ein, zwei Stationen dabei, die ich jetzt so namentlich nicht nennen werde, aber wo Leute mich jetzt im Nachhinein fragen, fuck, wie hast du das eigentlich geschafft? So, weil das natürlich auch harte Zeiten waren, meine Familie, meine Freunde, Nico Philipp nicht bei mir gewesen, auch nicht in meiner Nähe gewesen. So, das war natürlich, also gab es Situationen und Zeiten, die halt hart waren. Aber ich glaube, und das ist so das, was für mich so irgendwie das Fazit aus der ganzen Sache ist, ich habe es mir erarbeitet. Das ist einfach so, ich glaube, ich bin heute da, wo ich bin, weil ich mich da durchgebissen habe und durchgekämpft habe. Und ich, ich will da auch gar keine Station irgendwie missen, weil ich denke immer, ich habe trotzdem viele tolle Menschen kennengelernt, so auf dem Weg. Und ich sage auch immer zu meinen Eltern aus Spaß immer, egal in welcher Stadt ich in Deutschland bin, eigentlich kenne ich überall Leute mittlerweile, weil es halt einfach so ist, durch die ganze Station und Mannschaften hat man sehr viele Leute kennengelernt. Und jetzt muss ich einfach sagen, fühle ich mich richtig wohl in Duisburg, bin angekommen, würde ich auch so sagen. Die Menschen sind sehr, sehr herzlich im Ruhrpott, also echt eine geile Mentalität, die, glaube ich, auch zu mir so passt als Fußballer. Und wie gesagt, hatte ich ja jetzt auch eingangs schon erwähnt, so ist natürlich auch für mich wichtig, sowohl diese Entfernung zu Philipp als auch zu Biko und so, dass man sich halt auch regelmäßig sieht. So, das ist halt einfach so. Mittlerweile sind es halt nicht irgendwelche Kumpels für mich, sondern wirklich wichtige Menschen geworden. Und klar, wenn ich, also manchmal denke ich auch, boah, fuck, vielleicht nerv ich Philipp auch, aber ich versuche halt auch fast jedes Heimspiel bei Philipp da zu sein und ihn da auch zu unterstützen, weil ich das ja auch komplett mitfieber für ihn auch. Und also letzte Saison habe ich, glaube ich, eine ganz gute Quote gehabt. Hoffentlich schaffst du dieses Jahr auch, aber
Na Philipp, sag mal, wie zufrieden bist du denn mit der Unterstützung von Can? Und wie oft warst du in Duisburg im Stadion?
Ich kann mir keine bessere Unterstützung als die von Can vorstellen. Nee, also ich glaube, sobald das zeitlich auch nur ansatzweise, und da gab es ein paar sehr kritische Zeitfenster, sobald das irgendwie machbar war, hat er seine Karte bekommen, wenn er eine wollte. Und ist da auch das ein oder andere Mal sogar seine Eltern mal mitgebracht, mit im Stadion gewesen. Und freue ich mich natürlich immer extrem drüber nach dem Spiel, wenn ich ihn dann da am Seitenrand sehe oder dann danach irgendwo in einem Spielerbereich. Von daher selbst bei meinem allerersten Bundesligaspiel auswärts von Anfang an in Bochum war er im Stadion. Das weiß ich natürlich extrem zu schätzen, bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Und die zweite Frage war?
Ja, wie oft du schon in Duisburg warst.
Wie oft ich in Duisburg war? Ich glaube, insgesamt waren es jetzt 4 oder 5 Mal. Ich war auch zum ersten Ligaspiel da. Das letzte Spiel, was ich jetzt gesehen hatte, war das Pokalfinale gegen Essen, was leider verloren wurde. Aber ja, die Wege sind nicht so weit. Wie du eben gerade selber auch schon gesagt hattest, Tommy, ein schönes Stadion, wirklich, wirklich gute Stimmung. Extreme Unterstützung für vierte Liga. Das wird in der dritten Liga sicherlich nur noch besser werden, wenn dann da auch noch mal ein paar namhaftere Gegner im Stadion sind. Und ja, ich bin nicht ganz so stark darin, wie Can, zu meinen Spielen zu kommen, aber ich gebe mein Bett wieder mindestens 4, vielleicht ein paar mehr Spiele mir angucken kann, je nachdem, wie die Zeit es hergibt.
Ich glaube, Johannes, wir können auf alle Fälle versprechen, dass Rostock ordentlich Anhang mitbringen wird nach Duisburg.
Auf jeden Fall.
Und Rostock ist vielleicht auch noch, bevor wir langsam Richtung Ende kommen, nochmal ein gutes Stichwort, Can. Weil bevor du in Duisburg unterschrieben hast, wärst du ja auch beinahe hier in Rostock gelandet, habe ich so gehört, gelesen. Magst du dich dann dazu äußern, wie das war im Sommer 24 oder im Frühjahr 24?
Ja gut, das ist ja, ich weiß, dass das jetzt, dass das auch medial so ein Thema war, das ist mir auch zugekommen und ist ja auch gewissermaßen logisch. Ich war in Greifswald, ist ja nur eine Stunde von Rostock entfernt. Also ich glaube, ist ja klar, dass das wahrscheinlich auch in Rostock aufgefallen ist, dass wir in Greifswald eine gute Saison gespielt haben und auch sehr gut performt habe. Ja, aber hat sich im Endeffekt nicht ergeben so. Ja, und ich habe mich dann für Duisburg entschieden und bin sehr happy mit der Entscheidung gewesen. Aber klar, also Rostock ist trotzdem ein Verein, den ich auch wirklich im Herzen noch trage, weil ich irgendwie das erste Mal von zu Hause ausgezogen mit 14 und dann gehst du da ins Internat, wachst auf und guckst immer auf dieses Ostseestadion und so. Und es ist, wie gesagt, ich habe da jetzt meine besten Freunde kennengelernt. So, meine Freundin lebt in Rostock noch. Also ich verbinde mit dieser Stadt auch einfach wirklich viel Gutes. Und deswegen, glaube ich, ist es immer für mich so besonders. Also ich werde das doch, glaube ich, so in mir drin halten, auch wenn ich irgendwo anders spielen würde in der Republik, weil das irgendwie für mich so ein besonderer Verein ist.
Das ist ja fast schon ein gutes Schlusswort, Johannes, aber absolut. Ein bisschen was wollen wir doch noch von euch wissen.
Genau, ihr seid ja beide mit 27 im besten Fußballeralter und man muss sich natürlich ja auch mal Gedanken machen, wie geht's dann irgendwann nach der Laufbahn weiter. Bei Philipp, bei dir, wenn ich richtig informiert bin, hast du ein abgeschlossenes Wirtschaftspsychologiestudium.
Noch nicht offiziell.
Noch nicht offiziell, aber du strebst in die Richtung was an?
Ich schreibe gerade die Bachelorarbeit, genau. Aber am Ende des Tages wird das jetzt vorausgesetzt, dass der Plan durchgezogen wird, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich werde dann im Master irgendwie Richtung Sportpsychologie gehen und das ist dann auch der Plan, den ich für nach dem Fußball habe. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus dem Fußball in irgendeiner Art und Weise beizubehalten in meinem Leben, trotzdem nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Ergebnissen am Wochenende oder von irgendwelchen Vereinen, weil ich das für mein späteres Leben irgendwie nicht so möchte und mir das nicht so vorstelle. Gleichzeitig auch das große Interesse an Psychologie dann irgendwie mit drin habe und ja sicherlich dann auch als hoffentlich angehender Sportpsychologe einen gewissen Erfahrungsschatz einfach mitbringe, vielleicht deswegen geeignet wäre für den Job und genau. Wie direkt der Weg dahin sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. So ist der grobe Plan und der wird auch durchgezogen.
Ja, Can, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Pläne, wenn man das Profi-Sein nicht mehr ist, wie es dann weitergeht?
Ja, also ich studiere auch Sportmanagement. Mein Ziel ist es, nächstes Jahr dann Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe letztes Jahr auch noch meine B-Lizenz gemacht. Da habe ich auch ein paar Hansa-Jugendtrainer kennengelernt. Ja, also ich will auf jeden Fall im Fußball bleiben. Ich glaube aber so eher auf Richtung Management-Bereich oder Scouting-Bereich, Kaderanalysen. Ich glaube, ich will einfach ich würde gerne im Fußball bleiben, weil ich glaube, ich liebe diesen Sport sehr. Kann mir auch irgendwie nichts anderes irgendwie vorstellen. Trotzdem genieße ich auch mal fußballfreie Zeit, das ist nicht, aber ich habe einfach eine riesen Leidenschaft da drin und ich habe das Gefühl, dass es das ist, womit ich auch irgendwie Leuten helfen kann oder unterstützen kann und wo ich auch meine bestmöglichen Qualitäten weitergeben kann. Deswegen würde ich schon gerne im Sport bleiben, aber man weiß ja nie, was kommt. Also kann alles auch noch passieren. Vielleicht habe ich auch in 3 Jahren eine ganz andere Idee. Deswegen ist es jetzt nicht, dass ich sage, es muss so werden, aber Stand jetzt mache ich das Studium und vielleicht hänge ich da noch einen Master dran und dann werden wir sehen.
Auf alle Fälle sehr, sehr gut, dass ihr euch da kümmert und eben nicht nur Fußball macht. Ich glaube, da ist auch ein bisschen was hängen geblieben aus der Zeit im Hansa-Internat mit Internatsleiter Ronny Sousa und Sozialpädagoge Thomas Engels, die ganz sicher die Folge hören werden und sich freuen werden. Und für alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube, die ja auch viel Fußball lesen, hören, sehen wollen, die sind bei uns gut aufgehoben. Es gibt viele weitere Folgen. Philipp hat es vorhin erwähnt, Oliver Neville war zu Gast. Aktuelle Hansa-Spieler wie Kapitän Franz Pfanne, verschiedene Trainer hatten wir, oder Jens Hertel zumindest mal, den Aufstiegstrainer hatten wir hier.
Jüngst auch Heiko Merz.
Heiko Merz zuletzt und Bentley Baxter Bahn. Also viele interessante Folgen, wo es sich lohnt, reinzuhören oder reinzuschauen. Und Johannes, donnerstags haben wir immer einen Hansa-Newsletter. Vielleicht genau. Magst du dazu was sagen?
Genau, das ist unser Newsletter, der Hansa-Newsletter, der jeden Donnerstag kostenfrei erscheint mit kleinen Sachen, die dazugehören. Ihr könnt dort eure Aufstellung für die Hansa-Spiele festlegen. Es gibt einen Rückblick auf einen fast vergessenen Ex-Hanseaten und für die neue Saison haben wir dann auch wieder ein kostenloses Tippspiel zur Verfügung, wo wir auch viele tolle Preise verlosen werden.
Jawohl, dieses Jahr gab es einen Gutschein als Hauptpreis. Der Gewinner hat sich sehr, sehr gefreut. So, Jungs, jetzt hattet ihr nochmal Zeit, drüber nachzudenken, wie im Vorgespräch angekündigt. Der Gast oder die Gäste in dem Fall haben bei uns immer das letzte Wort. Ähnlich wie beim Elevator-Pitch, mit einer Bitte um kurze Antworten. Was waren eure schönsten Momente beim FC Hansa oder was wünscht ihr Fans und Verein oder auch was ganz anderes? Wir haben so viele Randgeschichten auch und interessante Einblicke von euch bekommen. Dafür auf alle Fälle vielen Dank. Vielleicht wird es auch, Philipp, das Marmeladenrezept von Oma oder die Lieblingsweisheit, Gianni, von deinen Eltern. Wer mag anfangen?
Ich fange an. Also mein schönster Hansa-Moment war mein Tor gegen RB Leipzig. Ich glaube, RB Leipzig wird eh nicht so schön angesehen in Rostock, deswegen war das Tor doppelt so wichtig. Und das war auf jeden Fall mein schönster Hansa-Moment. Und den Hansa-Fans oder den Zuhörern wünsche ich natürlich alles Gute für die neue Saison. Außer vielleicht gegen Duisburg, aber sonst nur das Beste und freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Rostock sind. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte, war wirklich cool.
Wir können das noch zurückgeben, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich ganz gespannt, was Philipp uns zum Abschluss sagen wird.
Ja, der Mandarinenkuchen meiner Oma, der bleibt geheim, der wird heute nicht gedroppt. Nee, auch erstmal vorweg, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, im Podcast so eine Stunde geht immer schneller rum, als man gucken kann. Ich kann meine Zeit in Rostock nicht auf den einen Moment runterbrechen. Es waren 7 oder 8 wirklich, wirklich coole Jahre. Von Turnieren in Frankreich bis zu ganz, ganz spannenden Spielen irgendwie in der C-Jugend, B-Jugend. Viele gute Trainer gehabt, unter anderem auch dich, Tommy. Freunde fürs Leben kennengelernt und ich glaube, das ist einfach die Zeit, wo ich gerne darauf zurückblicke. Was ich sonst noch mitgeben kann, ich mache jetzt einfach mal Copy-Paste aus einem anderen Podcast, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber bleibt gesund und seid einfach lieb zueinander und viel mehr will ich gar nicht sagen.
Ja, schöne Schlussworte, Johannes, oder? Ja,
super. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Can, für die interessanten Einblicke. Auch mir hat die erste Folge sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
Ja, bleibt mir nur zu sagen. Vielen, vielen Dank an alle drei. Auch nochmal für das Sonderlob, Philipp. Nochmal ein extra Dank an dich. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauer. Die nächste Folge gibt es dann wieder in rund 2 Wochen. Lasst euch überraschen, wer zu Gast sein wird. Und ja.
Auf jeden Fall wird unser Kollege Ben Brümmer dann wieder am Start sein.
Jawohl.
Und euch dann mit Tommy durch die Sendung führen.
So sieht's aus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.